So, guten Morgen miteinander. Ich denke, vorstellen muss ich mich nicht. Vor zwei Wochen bin ich da gewesen. Predigttermin, 30. Dezember. Ist nicht so einfach. 5 Tage nach Weihnachten, zwei Tage vor dem Jahreswechsel, ein passendes Thema zu finden. Für eine Weihnachtspredigt zu spät, für eine Neujahrspredigt zu früh. Aber lasst euch überraschen. Der heutige Predigttext steht im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 2, der Vers 20. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Dieser Vers stammt aus dem Abschnitt Die Flucht nach Ägypten, der Kindermord des Herodes und die Rückkehr nach Israel. Was hat der Engel gesagt? Die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Dieser Vers wollte mich nicht loslassen und das führte mich zur heutigen Predigt. Im Fußball kennt man den Begriff der Steilvorlage. Auch wenn jemand verbal irgendwie einen Fehler macht oder so, dann ist das oft eine Steilvorlage, dass man ihn so richtig fertig machen kann. Nun, eure Steilvorlage ist die Krippe, die dort hinten aufgebaut ist. Wer von euch hat denn zu Hause auch so eine Krippe, traditionell, also mit Maria, Josef, dem Jesuskind, Ochs und Esel, Hirten, Schafe, und eben die drei Weisen aus dem Morgenland mit ihren Geschenken. Wer hat denn so etwas zu Hause? Na, sind doch einige. Ich hoffe, ich nehme euch nicht zu viele Illusionen mit dem Anfang meiner Predigt. Also der Ochs und der Esel, das sind mittelalterliche, bäuerliche Traditionen und eigentlich nicht biblisch. In den ganzen Texten des Evangeliums jedenfalls werden Ochs und Esel nicht erwähnt. Es gibt zwar im Jesaja 1,3 einen Vers, der uns hoffen ließe, der heißt, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Aber eben, wenn man weiterliest, dann steht das nicht im Zusammenhang mit Jesu Geburt und dem Stall. Aber das ist nicht heilsentscheidend und es schaut schön aus. Das mit den Weisen aus dem Morgenland, die je nach Übersetzung auch als Magier, Sterndeuter oder Könige bezeichnet werden, dieses Fest, das feiern wir in 8 Tagen. Aber wann war das wirklich? Nun, in den Evangelien gibt es keine genaue Zeitangabe dafür. Bei Matthäus, Kapitel 2, Verse 1 bis 2 steht, ich zitiere, also ihr kennt mich schon, ich wedle nicht dauernd mit dem Buch herum, weil das gerade alles EDV-mäßig sehr einfach, also ich zitiere. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Nun, dieser Satzbau, der ließe vermuten, dass das sehr bald nach Jesu Geburt geschah. Als aber Jesus geboren wurde, siehe, da kamen. Aber eben, so stellen eben viele klassische Krippendarstellungen, stellen eben die Weisen an die Krippe zum Jesuskind. Dem war aber vermutlich nicht so. Bibelforscher nehmen 1 bis 1,5 Jahre an nach Jesu Geburt. Über die Weisen heißt es in Matthäus 2, Verse 11, 12, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude und als sie in das Haus gekommen sind, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter und sie fielen nieder und huldigten ihm und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielleicht noch interessant, dass in dem Moment vom Josef überhaupt kein Wort vorkommt. Ja, hier hinten stehen drei Weise an eurer Krippe, aber die Zahl der Weisen ist in der Bibel nicht angegeben. Es ist Mehrzahl, die Weisen aus dem Morgenlande, aber es steht nirgends, dass es drei gewesen sind. Es könnten also auch vier oder fünf gewesen sein. Es steht auch in der Bibel nirgends der Name. Es steht auch nirgends, dass einer von denen, drei oder wie viel auch immer, eine dunklere Hautfarbe gehabt haben soll. Sie kamen also in das Haus, kein Stall und keine Krippe. Und klar, Jesus war mittlerweile circa ein Jahr alt, der lief herum und plapperte vielleicht auch schon vor sich hin. Das wird wohl die Realität bei der Ankunft der Weisen gewesen sein. Wenn Jesus viel jünger gewesen wäre, dann hätte Herodes auch nicht alle männlichen Kinder unter 2 Jahren umbringen lassen müssen. Also vermutlich gehören die Weisen eigentlich nicht zum Stall und zur Krippe. Aber das ist nicht heilsentscheidend. Aber es schaut schön aus. Aber Achtung. Im Gegensatz zum Ochs und Esel handelt es sich bei den Weisen um biblische Realität. Daran gibt es nichts zu rütteln. Da geht es nicht um Ja, Nein, sondern da geht es höchstens um die Betrachtung des Zeitrahmens. Nun aber zur Sache. Ein bisschen geschichtlicher Hintergrund. Die Weisen aus dem Morgenland kamen, um den neugeborenen König anzubeten. Sie schauten zuerst beim König Herodes in Jerusalem vorbei, denn sie dachten, dass dieser doch den genauen Ort wüsste, wo sich der Heiland der Welt finden ließ. Der Herodes aber, der war tief erschrocken, dass da ein neuer König geboren worden sein sollte. Er wies den Weisen nach der Befragung der Schriftgelehrten zwar den richtigen Weg nach Bethlehem, aber er hatte andere Pläne im Herzen. Und als er merkte, dass die Weisen entgegen seiner Anweisung nicht zu ihm zurückkehrten, ordnete er an, alle Knaben, die jünger als 2 Jahre waren, zu töten. Damit wollte er sichergehen, dass dabei auch das Christuskind erwischt wird. Aber Gott ist schneller als der clevere König. Ein Engel erschien dem Josef und weist ihn an, mit seiner Familie nach Ägypten zu fliehen. Im Evangelium nach Matthäus Kapitel 2, Vers 13 heißt es, als sie aber hingezogen waren, also die Weisen, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Nach einer längeren Aufenthaltszeit in Ägypten erscheint ihm erneut ein Engel des Herrn und bringt ihm die Botschaft des heutigen Predigttextes. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Matthäus 2, 20. Natürlich packt Josef sofort seine Sachen und kehrt mit seiner Familie nach Israel zurück und siedelt sich in der Stadt Nazareth in Galiläa an. Da waren also Menschen, die diesem Neugeborenen nach dem Leben trachteten. Wir lesen aber auch in unserer Zeit, dass Babys umgebracht werden. Ungeborene und Geborene. Es gibt nicht nur den Kindermord in Bethlehem, sondern es gibt ihn auch im 21. Jahrhundert. Nach einer UNICEF-Studie werden jährlich weltweit mehr als 50.000 Kinder ermordet. Kriegsopfer nicht mit eingerechnet. Und eben, was ist mit der riesigen Zahl an Abtreibungen? Kindermord ist nicht eine Sache aus einer dunklen, vergangenen Epoche, sondern Kindermord ist auch ein Charakteristikum unserer heutigen Zivilisation. Das beweist, wie recht die Bibel hat. Die Menschen haben sich trotz der Moderne nicht geändert. Unsere unter der Haut sind das immer noch dieselben, wie Gottes Wort schon von alters her schilderte. Wir lesen im Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 3, eine Auswahl aus den Versen 12 bis 18. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es ist keine Gottesfurcht in ihnen. Keine Gottesfurcht. Keine Gottesfurcht zeichnet auch den Umgang mit wehrlosen Kindern. Wenn sie stören, dann müssen sie weg. So war es auch bei Herodes, aber so ist es leider auch heute. Aber wenn wir hören, was Jesus zu diesem Thema sagt, in Matthäus Kapitel 18, Vers 6 sagt Jesus, wer aber ärgert dieser geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft werde im Meer, wo es am tiefsten ist. Das gilt für jedes Kind. Und der Herodes, der wollte solche Predigten nicht hören. Statt Gottes Furcht war in seinem Herzen eine unbändige Gier nach Macht, seine Macht zu erhalten. Durch die Geburt des Jesuskindes sah er seine königliche Karriere in Gefahr. Deshalb sollte das Kind namens Jesus sterben. Armer Herodes, der Mühlstein ist schon an deinem Hals. Auch weißt du ja nicht wirklich, wer genau und wer überhaupt dieses Kind ist, dem du nach dem Leben trachtest. Herodes sieht nur die Gefährdung seiner weltlichen Macht. Ja, was war das eigentlich für ein Kind, das der König aus dem Weg schaffen will? Das ist doch ein auffallend armes Kind, das da in der Krippe liegt, in einer Futterkrippe liegen muss. Weshalb will der Tyrann dieses Würmchen um die Ecke bringen? Nun, es waren die Weisen aus dem Morgenland, die ihn durcheinander gebracht hatten. Die redeten von einem neugeborenen König. Und dann waren noch die Schriftgelehrten, die Herodes befragen ließ. Sie lasen ihm aus den Propheten vor. Gemäß Matthäus 2, Vers 6 sagten sie zu Herodes, im Buch steht, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Was? Ein Herrscher? Da schrillten die Alarmglocken beim Herodes. Das reichte ihm, um gegen Christus zu sein. Mehr wollte er gar nicht wissen. Und dabei gibt es aber so viel mehr über Jesus zu sagen. Zum Beispiel, Jesus Christus ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. In einer Person. Eine derartige Person hat es vor ihm nie gegeben und wird es auch nie mehr geben. Jesus ist absolut einzigartig. Ja, wie konnte es zu so einem wunderbaren, einzigartigen Wesen kommen? Keine Frau in der ganzen Menschheitsgeschichte hat ein Kind ohne Beteiligung eines Mannes empfangen. Es ist einfach nicht möglich. Ja, wir haben heute verschiedene Methoden, wie eine Frau ein Kind empfangen kann, ohne mit einem Mann in direkte Berührung zu kommen. Aber ohne männlichen Samen gibt es kein Kind. Punkt. Und dass das so ist, das wusste auch Maria. Deshalb die ganz selbstverständliche Frage von Maria an den Engel Gabriel, wie sie doch ein Kind bekommen sollte, wenn sie mit Josef doch nicht verheiratet ist. Und der Engel sagte zu ihr, Lukas Kapitel 1, Vers 35, erster Teil, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Mit anderen Worten, ohne Mann, allein unter der Einwirkung Gottes wirst du ein Kind bekommen. Völlig einzigartig. Und der Engel sagt weiter, Lukas Kapitel 1, Vers 37, denn für Gott ist nichts unmöglich. Denn für Gott ist nichts unmöglich. War der Titel einer Predigt von mir am ersten Adventssonntag. Also das musste ja Maria schon gesagt werden, oder? Denn für Gott ist nichts unmöglich. Bis heute glauben viele Menschen nicht, dass das möglich ist. Sie können nicht glauben, dass Maria ohne Mann schwanger wurde. Schon der Gedanke daran ist für viele absurd. Aber für Gott ist es möglich. Ihm, der die Welt geschaffen hat, ihm sind keine Grenzen gesetzt. Ja, darum musste natürlich der Engel auch dem verunsicherten Josef, der mit seiner Verlobten ja noch nicht geschlafen hatte, sagen, dass das Kind nicht von einem anderen Mann, sondern von Gott stammt. Wörtlich sagte der Engel zu Josef in Matthäus 1,20, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Also das Kind in der Krippe, das ist nicht irgendein Kind. Es ist ein heiliges Kind, ein einzigartiges, ein, was das Wort heilig impliziert, ein abgesondert, einzigartig, anders als alle anderen. Es ist von Gott gezeugt und von einer Jungfrau geboren. Und darum ist Jesus Gottes Sohn. Das bekannte Weihnachtslied, es ist ein Ros entsprungen, also nicht ein Ross, sondern ein Ros entsprungen, erklärt das in seinem dritten Vers mit dem Wort, wahr Mensch und wahrer Gott hilft uns aus allen Leiden, rettet von Sünde und Tod. Wer also rettet uns von unserer Sünde? Der wahre Mensch und der wahre Gott. Und wer war das? Kein anderer als Jesus Christus. Er ist der Einzigartige in zwei Naturen, in einer Person vereinigt, nämlich die menschliche und die göttliche Natur. Ja, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja, und jetzt die Frage nach dem Warum. Warum hat der Vater uns seinen Sohn nun in dieser Doppelgestalt Mensch und Gott geschenkt? Wozu war das gut? Antwort scheint recht einfach. Nur auf diese Weise konnte Jesus wirklich ein Mittler zwischen Gott und den Menschen sein. Nur ein Mensch kann Menschen vertreten. Nur ein sündloser Mensch kann für die Sünden anderer Menschen einstehen. Das ist für mich eine so wichtige Sache, die, wenn ich Karfreitags- oder Osterpredigt halten darf, das ist so wichtig. Wenn Jesus eine Sünde begangen hätte, hätte er nicht für unsere Sünden sterben können, sondern dann wäre er für seine eigene Sünde oder seine eigenen Sünden gekreuzigt worden. Nur ein sündloser Mensch kann für die Sünden anderer einstehen. Jesus hätte aber auch nie Mittler zum Vater sein können, wenn er nicht zugleich auch Gott gewesen wäre. Denn wer kann uns zu Gott bringen? Wenn nicht der Lebendige selbst. Denn es heißt in der Schrift, die Rettung kommt vom Herrn und nicht von Menschen. Sie kommt durch Jesus, den Sohn Gottes. Wir sehen also, dass dieses Menschlein in der Krippe ein wahres Wunderkind ist. Die Person von Jesus ist ein schier unbegreifliches Geheimnis und ein gewaltiges Wunder. Und darum nannte es der Engel in Lukas 1,35 auch das Heilige, das geboren wird. Darum kamen die Weisen aus dem Morgenland und beteten den neugeborenen König an. Auch wir sollten anbeten. Wir sollten Gott rühmen, dass er uns diesen Heiland für unsere Sünden gegeben hat. Wir sollten staunen darüber. Und wir sollten mit Paulus ausrufen, Brief an die Römer, Kapitel 11, 33. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wenden wir uns wieder unserem Predigtvers zu. Also dort haben wir gelesen, dass der Herodes dieses Ausnahmekind umbringen lassen wollte. Er trachtete ihm radikal nach dem Leben und nahm dabei den Tod vieler, vieler anderer kleiner, unschuldiger Kinder in Kauf. Beim Militär würde man das Kollateralschaden nennen. Hauptsache, Jesus verschwindet. Das war das Ziel von Herodes. Hauptsache, Jesus verschwindet. Aber bis durch die mehr als 2000 Jahre, wie es Markus schon angetönt hat, bis zum heutigen Tag hat man Jesus Christus nach dem Leben getrachtet. Nicht? Wenn wir da sinngemäß weiterspinnen, geht es nicht nur um das Leben des Jesuskindes in der Krippe, sondern es geht um, dass Jesus existiert. Herodes war zwar der Erste, der das versuchte, aber es folgten ihm unendlich viele, die das Kind aus Bethlehem und den Mann aus Nazareth beseitigen wollten. Doch woran liegt das? Was ist an Jesus so besonders, dass man ihn bekämpft? Jesus fragte mal seine Verfolger im Johannes Kapitel 10, Verse 32 und 33. Sagt Jesus ganz konkret: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches dieser Werke steinigt ihr mich? Also sie waren dran, ihn zu steinigen, nicht? Prompt kam die Antwort: Um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und du machst dich selbst zu Gott. Da haben wir es. Als guten Menschen wollten sie Jesus gerne anerkennen, aber nicht als Gottes Sohn. Aber genau das hat der Engel der Maria gesagt. Schon einmal vorgelesen, Lukas 1, 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und auch der Prophet Jesaja im Alten Testament hat schon verkündet, Jesaja 9, 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das Kind in der Krippe ist zugleich ein Mensch, aber auch zugleich starker Gott. Und darum nehmen die Menschen Anstoß an ihm. Oh, mit einem sozialen und pazifistischen Jesus, da hat niemand Probleme. Aber wenn er sagt, dass der Vater im Himmel ihn als seinen eigenen Sohn in die Welt gesandt hat, dann wird es schwierig. Und wenn er dann noch behauptet, wer mich sieht, der sieht den Vater, Johannes 14, 9, oder niemand kommt zum Vater, denn durch mich, kennen wir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Johannes 14, 6, dann fliegen die Steine. Auch in unseren Tagen hat Jesus einen schweren Stand. Menschen, die ihn als ihren persönlichen Herrn und Heiland lieben und die seine Worte und Lehren in ihrem Herzen tragen, die werden als gefährliche Fundamentalisten bezeichnet. Gefährliche, wir hier, gefährliche Fundamentalisten, die das friedliche Miteinander der Weltreligionen behindern. Mit Buddhisten, Moslems oder dem Dalai Lama geht man respektvoll um. Das begrüßen wir selbstverständlich, Aber warum hat man keine Scheu, das zu verlässern, das tiefgläubigen Christen heilig ist? Warum trachtet man im sogenannten christlichen Abendland Jesus ganz öffentlich nach dem Leben? Millionen, ja Milliarden feiern Weihnachten. Die Geburt Christi, sagt man. Aber Christus kommt darin gar nicht vor. Der Weihnachtsrummel hat ihn verschluckt. Und man will das auch so. Jesus ist ein Ärgernis. Also das, was da jedes Jahr passiert, dass Reporter auf die Straße gehen und die Leute fragen, was feiern wir denn eigentlich, nicht, in der Vorweihnachtszeit und was ist Advent und so weiter. Ich glaube, dieses Jahr haben sie es gar nicht erst versucht. Ne? Weil die Antwort, die war immer ein bisschen das Gleiche. Und ich war, Entschuldigung, das gehört nicht ganz vielleicht zu dem heutigen Predigt, aber ich war gestern ganz von den Socken. Nicht? Es ging um Fasnacht. Das ist noch einige Zeit bis. Es ging um Fasnacht. Und in irgendeiner Fasnachtsgesellschaft haben sie gesagt, ja, sie wollen den Muslimen entgegenkommen und bieten jetzt auch Wienerli an aus Geflügelfleisch. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, wisst ihr überhaupt, was es im christlichen Sinn, das hat ja christlichen Ursprung, die Fasnacht, das ist kein heidnisches Fest. Nicht? Das ist noch schnell fressen, saufen, bevor wir dann 40 Tage, fasten, oder? Vor dem Osterfest. Das hat einen christlichen Ursprung. Das wisst ihr gar nicht. Oder? Und jetzt machen wir halt aus Bulle machen wir Wienerli, damit auch eben die Muslime mitmachen können. Entschuldigung, Klammer zu. Denken wir an die weltweite Christenverfolgung. Jeden Tag werden auf der Welt Christen ausgegrenzt, enteignet, zwangsumgesiedelt, ausgepeitscht und ermordet. Und wenn man das Stichwort Christenverfolgung ins Internet eingibt, wird man von einer Masse von Berichten erschlagen, die von der gewaltsamen Unterdrückung des christlichen Glaubens berichtet. Ja, es gibt Orte, da werden Muslime verfolgt. Ja, es gibt Orte, da werden Buddhisten verfolgt. Ja, es gibt Orte und so weiter. Das ist so. Wenn man aber rein statistisch, und ihr wisst ja, Dozent für Mathematik und Statistik, wenn man aber statistisch auswertet über diese Berichte, dann sind einfach 80% der Menschen weltweit, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, sind Christen. Und das sind etwa 200 Millionen in 25 Ländern. Aber eigentlich sollte der Bibelleser darüber ja nicht verwundert sein, denn die Heilige Schrift hat von Anfang an gesagt, dass Jesus und seine Jünger bis ans Ende der Zeit angefeindet werden. Bereits in der Weihnachtsgeschichte, und das ist ja jetzt unsere Zeit, nicht? Weil bereits in der Weihnachtsgeschichte sagte Simeon von dem Jesuskind voraus in Lukas 2,34, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und Jesus selber hat in Johannes 15, Verse 18 bis 21 gesagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Aber alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und wie ich an dem Ort war in der Vorbereitung der heutigen Predigt, musste ich mir selber eine Frage stellen. So eingeschoben. Ist das eine deprimierende Predigt? Und meine Antwort ist klar, nein, 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 das ist keine deprimierende Predigt. Das ist eine frohe Botschaft, denn sie erfüllt genau das, was in der Schrift steht, genau das, was Jesus uns vorhergesagt hat. Das Kind aber, das Christkind, überlebt alle. Hören wir doch noch einmal genau, was der Predigtext gesagt hat. Der Engel spricht zu Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir, zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Das heißt, dass das Christuskind all seine Verfolger überlebt hat. Und so ist das während der gesamten Weltgeschichte gewesen. Man hat ihn ans Kreuz geschlagen und er ist am dritten Tag auferstanden. Saulus von Tarsus verfolgte die Christen, aber ehe er sich's versah, war er selber ein Christ. Im Mittelalter brachte man Jesusgläubige auf den Scheiterhaufen, aber statt ihrer Ausrottung kam die Reformation. Dann organisierte man Bibelverbrennungen im großen Stil. Aber kein Buch ist heute so verbreitet wie die Bibel, statistisch gesehen, das meistgelesene Buch. Ja, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Und die Gemeinde Jesu lebt immer noch. Wir sind auch in Zukunft sein erlöstes Volk. Und wir werden es bleiben. Alle Herodes dieser Welt sind gestorben und werden sterben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Warum wird das so sein? Nun, weil es wahr bleibt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Weil er das ist und weil er das ist, kann er sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 18, 28, 18. Und er kann verheißen in Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Die Gemeinde Jesu wird leben bis ans Ende der Welt. Sie wird ewig leben. Man kann sie diffamieren, man kann sie hassen, man kann sie verfolgen, entrechten, aber niemand kann sie vertilgen. Denn der Herr, unser Herr Jesus, ist Menschensohn und Gottes Sohn. Alle werden sterben, die dem Kind nach dem Leben trachten. Aber er wird bleiben und auch seine Gemeinde in Ewigkeit. Das Christkind lebt. Ich weiß nicht, ob ich das Ausrufezeichen richtig markieren konnte. Es ist nicht einfach, das Christkind lebt, oder? Sondern das Christkind lebt. Was können wir denn tun? Was können wir denn tun, die wir als Christen in unserem Land Freiheit genießen? Auch in Österreich genießen sie Freiheit, nur um das in Klammer anzufügen. Wir wollen Gott zuerst einmal danken. Wir wollen Gott danken, dass wir unseren Glauben frei bekennen dürfen. Das ist mir wichtig. Uns droht nicht wirklich irgendeine Gefahr hier. Wir wollen für unsere demokratische Regierung danken. Und wir wollen für sie beten. Kann auch ein Gebetsvorsatz für das kommende Jahr sein. Wir kennen Gottes Plan mit dem Einzelnen nicht. Wir müssen in der Umwelt bestehen, in die Gott uns hineingestellt hat. Wir reden immer vom freien Willen und von der Entscheidungsmöglichkeit. Und ich meine, meine Entscheidungsmöglichkeit wurde von vornherein schon eingeschränkt, indem Gott mich in Wien geboren werden, irgend so etwas, oder? Also, dass ich in Wien auf die Welt kam und viele von euch, ihr habt an der Entscheidung, in der Schweiz auf die Welt zu kommen, überhaupt nichts beigetragen. Also da fängt schon an, dass wir nicht wirklich frei sind, oder? Sondern dass wir unter der Leitung Gottes sind. Wir müssen in der Umwelt bestehen, in die uns Gott hineingestellt hat. Wir müssen uns dafür nicht entschuldigen, muss man nicht entschuldigen. Dass es mir gut geht, dass es meiner Familie gut geht, dass es uns gut geht, dass wir in Freiheit leben dürfen. Aber, wir müssen daraus eine Verpflichtung ableiten, weil wir frei sind und es welche gibt, die nicht frei sind, müssen wir in unserer Freiheit die Verpflichtung ableiten, für die einzustehen, die dieses Vorrecht nicht haben. Darum wollen wir für unsere verfolgten Glaubensgeschwister in aller Welt beten. Wir wollen sie nicht vergessen und auch in unseren Gottesdiensten immer wiederum an sie denken. Wir wollen sie ermutigen, ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus nicht abzusagen, sondern in Treue durchzustehen. Ihr Herr und Gott wird sie auf ihrem Weg nicht allein lassen. Aber eben, die sind meistens weit weg. Aber wir haben eine Verpflichtung. Aber das ist ganz wichtig, dass wir ja, an die in China, in Japan, in Korea oder wo auch immer denken. Aber denken wir auch an die Christen in unserem Umfeld. Da braucht es keine 100 Kilometer, da braucht es oft nur einige Meter in der eigenen Familie. Manche werden von ihren Lehrern benachteiligt. Ein Lehrer, der weiß, das ist ein Jugendlicher, der an Christus glaubt, der Lehrer hat nicht diese Meinung, wird benachteiligt. Andere werden an ihrem Arbeitsplatz wegen ihrem Glauben gemobbt und viele Christen erleben sogar innerhalb der Familie Bedrängnis. Nicht selten ist es der Ehemann, der seine Frau einfach den Glauben nicht lassen will. Er verbietet ihr, in die Gemeinde zu gehen oder sie darf die Kinder nicht dorthin mitnehmen. Manchmal sind es auch die Eltern, die heranwachsende Kinder aus der Familie quasi ausgrenzen, weil sie sich zu Jesus Christus bekehrt haben. An die müssen wir auch denken, nicht nur die ferne weg, denn dort können wir was tun. All diesen Geschwistern, die wegen ihrer Liebe zu Jesus Schwierigkeit und Not erleben, möchte ich versichern, auch bei euch kommt der Tag, an dem es heißt, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Wir wünschen keinem Christusfeind den Tod. Aber Gott hat viele Wege, seine Auserwählten vor bösen Menschen zu bewahren. Er kann zum Beispiel diese Menschen erretten und sie selbst zu Gottes Kindern machen. Das ist oft geschehen und nicht selten staunen wir, wie der Herr die Herzen seiner Hasser verwandelt hat. Gott kann auch das dir schenken. Er kann das tun, indem er dich oder deinen Chef versetzt, befördert zum Beispiel, aber weg. Oder dass deine Glaubensfeinde in deiner Wohnumgebung einfach zügeln. Das kann Gott geben. Ich kenne deine Geschichte. Ich habe sie nicht selbst erlebt, sondern in einer Predigt aufgepickt. Und darum muss sie wohl wahr sein. Sie passt gut zu unserem Thema. Eine ältere Glaubensschwester brachte eines Tages eine größere Geldmenge als Spende zu ihrer Gemeinde. Bei der Übergabe sagte sie fast lachend, mein Mann ist gestorben. Die Ältesten waren erschrocken. Aber dann erzählte sie weiter. Nie ließ er mich zur Kirche gehen. Ich musste das immer heimlich tun. Ich durfte auch keinen Rappen opfern. Er kontrollierte jeden Tag meine Ausgaben. Es war schrecklich. Aber in seinem Geiz gegen Christus hat er sehr viel gespart. Und deshalb bringe ich heute in einer Summe, was mein Mann mir all die Jahre vorenthalten hat. Ende der Geschichte. Gott segne zu dieser Weihnachtszeit alle Kinder Gottes, die wegen ihres Glaubens schwer haben. Asai, ein Psalmist, nicht so häufig bemüht, sagt im Psalm 73, Verse 23 bis 26, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit in meinem Herzen, Trost und mein Teil. Dein Erlöser, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wird dich nicht verlassen. Menschen kommen und gehen. Der Herr aber bleibt und du mit ihm. Das Christkind lebt. In Jesu heiligem Namen. Amen.